Deutschlandfunk Doku.
Es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzuschauen.
Die Formel entsprechend für den Abstand von zwei Punkten. Wurzel aus komplett y2 minus y1 in Klammern hoch 2 plus x2 minus x1 in Klammern, ganz wichtig, hoch 2 für eventuell auftretende negative Werte, ist entsprechend dann der Abstand zwischen den beiden Punkten in Längeneinheiten.
A.
B.
Dazwischen, zeitlich und räumlich, Abstand.
Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Mindestens 1,5 Meter Abstand zum nächsten. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge.
Abstand. Distanz. Fuge. Intervall. Ball. Kluft. Leerraum. Lücke.
Pause.
Spalte. Spanne. Zwischenraum.
4 Meter. Ich komme jetzt mal ein bisschen näher. Jetzt sind es noch 3 Meter. Ungefähr 2 Meter jetzt. So, passt es euch jetzt? Ist das gut so?
Fast perfekt. Geh noch mal einen halben Schritt zurück.
Ja, passt es euch jetzt? Ist die Position gut?
Klingt super. Dann läuft es, bitte.
Zwischenraum. Lob der Lücke. Von Ulrich Biermann und Veronika Bock.
Mind the gap. Vorsicht, Lücke, warnt die Stimme in der Londoner U-Bahn. Besonders dort, wo Haltestellen in der Kurve liegen. Hier lauert ein Zwischenraum zwischen Waggontür und Bahnsteig. Wie groß ist Abstand? Wie lautet eigentlich die Definition?
Also die einfachste wäre natürlich die physikalische Definition, ja? Differenz von zwei Orten. Und das ist der Abstand. Aber das reicht nicht und wir müssen diese Definition ein bisschen verallgemeinern und den Abstand nicht nur als Differenz von zwei Orten betrachten, sondern auch, ja.
Den Abstand gibt es nicht. Und daher existieren auch unterschiedliche Zwischenräume, zeitlich und räumlich. Jeder kennt sie. Zwischen den Atemzügen, den Schritten, den Herzschlägen. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ein gesunder Herzschlag. Der Ruhepuls eines Erwachsenen. Ein Rhythmus. Tempo 60 Schläge pro Minute. Eine Minute. Genau unterteilt in Klänge und Stille. Und das wäre auch schon die einfachste Definition von Musik. Die Organisation von Klängen in der Zeit. Aber will man dazu tanzen? Groove geht anders.
Ich habe schon vor langer Zeit mal was dazu geschrieben. Aus Eigeninteresse erstmal für mich selbst, um diesem Phänomen der rhythmischen Behandlung in Songs oder überhaupt in jeder Art von musikalischem Zusammenhang näher zu kommen und das nicht nur gefühlsmäßig nachzuvollziehen.
Udo Dahmen, studierter klassischer Schlagzeuger, künstlerischer Direktor und Professor der Popakademie Baden-Württemberg. In den Seminarunterlagen bekommen seine Studierenden Folgendes zu lesen.
Rhythmus und Timing sind nicht voneinander zu trennen. So wenig wie Körper und Geist voneinander zu trennen sind. Das eine bedingt das andere.
Genauso wie der Zwischenraum zwischen den Klängen den Rhythmus und Groove bestimmt. Wenn die Pausen zwischen Bassdrum und Snare stets gleich sind und die Hi-Hat durchtickert wie ein Metronom, dann wirkt die Musik maschinell. So war es mal modern.
Da waren zuerst die Musiker, die das so wollten. Und denken wir an Kraftwerk und so weiter. Das Entstehen der frühen elektronischen Popmusik. Und man hat sich das ja immer so roboterartig vorgestellt. Damals, dass das so sein würde in 2020. Dass alles so schablonenartig wie mit Millimeterpapier dann auch spielen würde. Also das war so diese optimistische, frühdigitale Denke. Es muss alles in Time sein und ganz geradeaus und so weiter. Und wenn es sechzehntlich ist, dann bitte ganz eindeutig und so eigentlich die Gefühlskomponente sehr stark eliminiert, sehr stark reduziert. Das war damals ja ein Stilmittel. So hat man ja alle Musiken eigentlich produziert.
Und das vor der Inflation von elektronischen Taktgebern oder digitaler Musikproduktion, die in den Anfängen jeden Klang in ein Raster pferchten, ihn quantisierten. Jede Pause gleich lang, jeder Schlag am mathematisch richtigen Platz. Das Ergebnis: saubere Abstände, stets exakt. Von Dynamik keine Spur. Mann, Stelle, sich, das, mal, mit, Sprache, vor, keine, Betonung, der, Rhythmus, immer, gleich. Vielleicht hilft es ja, die Pausen zu verkürzen. Nur zu große Nähe zwischen Buchstaben oder Worten stresst, wenn der Abstand fehlt und die Zwischenräume nicht stimmen.
Du super Service, ich habe den Herrn Biermann hier und der wollte dann zu 9-7. Wird er abgeholt oder? Der kann so durchkommen. Ich danke, tschüss. Gerne. Ciao.
Forschungszentrum Jülich, westlich von Köln, 2,2 Hektar mitten im Stetternicher Forst. Über 6000 Mitarbeiter, Menschen aus über 60 Nationen, rechnen, planen, simulieren hier. Supercomputing, Physik, Gesundheit, Energie und Umwelt sind die Forschungsbereiche. Ein sonniger Tag. Am Seekasino inmitten des Campus wird zu Mittag gegessen. Zu zweit oder dritt sitzt man draußen an weit voneinander entfernten Tischen. Eine Digitalanzeige signalisiert noch 154 freie Plätze im Restaurant.
Sie interessiert Abstand?
Mussine Schreibi. In Hamburg hat er Informatik-Ingenieurwesen studiert, in Köln über Fußgängerdynamik promoviert.
Ich habe versucht, jetzt in den Modellen, die es gibt, die wir entwickeln, ein bisschen das Element Abstand herauszuheben.
Der Leiter der Abteilung Pedestrian Modeling am IAS, dem Institute for Advanced Simulation, programmiert Computersimulationen. Wie bewegen sich Fußgänger? Wovon ist ihre Bewegungsgeschwindigkeit abhängig? Was hält sie auf? Auf seinem Bildschirm ist ein Raum mit Tür dargestellt, ein Rechteck, 40 mal 40 Zellen groß.
Und ein Fußgänger kann dann von einer Zelle zur anderen hüpfen. Sie können sich vorstellen, dort der rote Punkt ist ein Fußgänger und die blauen Punkte, das sind die möglichen Positionen in der Zukunft. Eine Simulation würde dann so aussehen, die weißen sind Fußgänger und die bewegen sich dann Richtung rechts in der Mitte zu der Tür. Und wie Sie sehen, die Bewegung ist nicht gezielt, also man geht ein bisschen rechts, ein bisschen links, manchmal sogar rückwärts, aber im Endeffekt, nach einer bestimmten Zeit, werden die alle evakuiert.
Schöne digitale Welt, aber nicht die Realität. Ohne Hindernisse, ohne Gegenverkehr, alle gleich schnell. Zivile Sicherheitsforschung betreibt das IAS, untersucht Fluchtwege, simuliert Evakuierungen oder berechnet, ab welcher Menschenmenge ein Bahnhof nicht mehr reibungslos funktioniert. Ein anderes Modell, etwas komplexer. Jetzt kommen individuelle Geschwindigkeit und Hindernisse hinzu.
Man möchte Kollisionen vermeiden, indem man seine Richtung wechselt oder indem man auch langsamer wird. Das sind zwei Strategien, die man verfolgt und beide sind in diesem Modell abgebildet. Hier, das ist nur eine Darstellung von dem Abstand. Man hat also einen Kreis, das ist ein Fußgänger, und den anderen Kreisen, das sind Fußgänger, die auf dem Weg stehen. Man sieht also dieses verdunkelte Rechteck, das ist sozusagen der Weg, den man gerne gehen möchte, aber da sind zwei auf dem Weg und deswegen man muss irgendwie den Abstand zu dem nächsten Mann berechnen und dieser Abstand ergibt dann unsere Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen. Sie können sich vorstellen, dieser Abstand, wenn das gleich null wäre, dann bleibt man einfach stehen. Man schubst nicht in diesem Modell.
Aber rücksichtsvolles Verhalten ist in der Simulation dennoch keine Option. Das zeigt sich besonders in Gefahrensituationen.
Was jetzt hier entsteht, ist, die verstopfen sich, keiner bewegt sich mehr, es gibt einfach einen Deadlock. das passiert auch bei Menschen normalerweise auch. Also wenn jetzt 100 Leute ganz schnell und also es brennt jetzt hinten und sind alle wirklich aus Angst um ihr Leben, die, da ist das soziale Miteinander ein bisschen weniger relevant in dieser Situation. Und das verdeutlicht auch, dass das in so einem einfachen physikalischen Modell, es gibt nicht so etwas wie Kooperation, Höflichkeit, ich lasse jetzt den Vortritt, ich warte ab. Aber alle wollen auf einmal, alle folgen die gleichen Gesetzen und alle wollen alle den Raum verlassen und deswegen kommt es auch zum Stau. Unkooperatives Verhalten führt zu keinen guten Ergebnissen meistens in diesem Modell, zumindest.
Hallo liebe Schüler, heute geht es um den Abstand. Ja, und bei der Mauer ist genau das Gleiche. Der Schiedsrichter muss einen Abstand einhalten von 9,15 Metern. Wie bekommt er überhaupt hin, dass das so einen Abstand von 9,15 Metern hat?
Abstand. Abstand ist der Schritt aus der Verwicklung. Das ist ja genau das Problem.
Eine Turnhalle. 11 Paare zwischen 30 und Mitte 60 auf Socken. Jede und jeder hat sich einen Platz gesucht, ihn mit einer Decke markiert, steht oder sitzt darauf. Dazwischen Paartherapeut Rudolf Sanders.
Und jeder hat zunächst einmal eine Decke. Und dieser Decke ist sein eigener Raum. Hier stehe ich. Hier darf ich mich bewegen, guckt keiner zu. Und dann tritt der Einzelne praktisch aus diesem seinem Raum heraus, tritt wieder ein. Also er bekommt ein Gefühl zu seinem eigenen Raum. Da ist kein anderer drin, da ist nur er drin. Und dann eine total zentrale Übung. Dann gehen alle durch diesen Raum hindurch mit Achtsamkeit für die Räume der anderen. Das heißt, für die Decken, die da liegen, als Symbol für den Einzelnen. Und da kann ich die Erfahrung machen, mein Raum, mein Abstand, den ich habe, wird respektiert. Und das ist ja das Wichtige, dass man zunächst einmal ein Gespür davon bekommen muss, ich bin ein eigener Mensch.
Seit 3 Jahrzehnten berät der promovierte Pädagoge Ehepaare und Familien.
Ich rede ungern von Eheberatung oder Paartherapie, sondern eher Partnerschule. Die Paare wollen zusammenbleiben, wissen nur nicht, wie das geht. Und das kann man lernen. Paare sind miteinander verwickelt. Die haben zum Beispiel die Idee, ach, wir müssen alles zusammen machen und sonst liebt mich der andere nicht. Was muss ich eigentlich tun, damit ich dir gefalle? Wie muss ich mich zurücknehmen? Und da bin ich nicht bei mir, sondern immer dabei, die Beziehung zu sichern. Und dann merken sie gar nicht, dass sie so verwickelt sind miteinander, dass sie den anderen überhaupt nicht sehen.
Und sich selbst auch nicht. Dies zu erkennen und zu erfahren, ist einer der ersten und wichtigen Schritte in den Gruppenkursen.
Das heißt, wir führen den Einzelnen dahin, dass er ein eigener Mensch ist, auch einen eigenen Raum hat. Und du darfst einladen, wer da reinkommt oder wer nicht hereinkommt. Also das ist zentral.
Immer noch die Turnhalle. Die Erfahrungen der Einzelnen mit eigenem Raum werden vertieft. Es wird ausprobiert, wie nah darf jemand an mich heran, wie weit traue ich mich vor.
Ein Paar steht 10 Meter oder 5 Meter im Abstand und dann spürt jeder erstmal seinen eigenen Stand und seinen eigenen Raum. Und dann ist der Auftrag, ich gehe ganz langsam und bewusst auf den anderen zu, spüre, wann beginnt dein Raum. Halte an und trete dann bewusst in den Raum des anderen rein, verweile dort einen Moment. Schau, wie innerhalb dieses Raumes der Abstand stimmt und geh dann wieder aus dem Raum heraus, langsam meinen Weg zurück. Und dann geht's umgekehrt. Und das Faszinierende ist, dass dann auf einmal bei jemandem, der geht auf einen zu, auf einen anderen und bricht in Tränen aus. Was ist los? Das heißt, durch solche kleinen Übungen ploppen auf einmal Erfahrungen auf aus Kindertagen. Durfte ich zum Beispiel näher kommen? Durfte ich in den Raum von Vater und Mutter hinein oder wurde ich immer abgelehnt? Und das ist wir stellen einen Rahmen zur Verfügung, in dem Menschen Erfahrungen machen können. Erfahrungen mit dem anderen, mit sich selber, aber immer dahin, ich bin ein eigener Mensch und ich begegne dir. Und ich habe die Möglichkeit, wie Martin Buber sagt, am Du zum Ich zu werden.
Verwirrung, Überraschung, Erstaunen, auch Trauer sind die Erfahrungen, die die Teilnehmenden danach austauschen. Sie erzählen von ihren Familiengeschichten. Aber vor allem,
die sagen, dass sie erst einmal sich selbst in dem Abstand erfahren. Das heißt, sie erfahren, sie entwickeln sich in sozial bezogener Autonomie zu einer eigenen Persönlichkeit. Und das beschreiben sie erst dadurch, dass ich spüre, also Verbundenheit mit dir und Freiheit, Freiheit mich zu entwickeln, sind keine Gegensätze, sondern Voraussetzung. Also nochmal, ich brauche, um mich zu entwickeln, die Verbundenheit mit dir. Das geht aber erst, indem ich wahrnehme, spüre, da gibt es einen eigenen Raum zwischen uns. Ich spreche gern von der Zwischenleiblichkeit. Wenn ein paar Mal bei mir sitzt, dann sage ich, Sie erzählen was, Sie erzählen was, aber entscheidend ist, was passiert eigentlich zwischen Ihnen beiden in der Zwischenleiblichkeit.
Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt,
es sind sehr viele nicht so vorsichtig.
So viel ist auch nicht los, also mit dem Abstand, das funktioniert ganz super.
Teilweise schon ein bisschen überfüllt und man kann auf den Mindestabstand nicht einhalten.
Das ist relativ viel Platz und die Leute gehen auch auseinander.
Meine Erfahrung ist meistens ziemlich negativ, weil die Leute doch machen, was sie wollen.
Wenn man da oben in so einem Raumschiff schwebt und runterschaut auf einen kleinen blauen Planeten mit einer zerbrechlichen Atmosphäre und dann sieht, wie viel Schwarz da drum ist um diesen Planeten. Und da ist wirklich im Universum, wir kennen keinen anderen Ort, auf dem wir Menschen leben können. Dann wirkt es grotesk, von oben zu sehen, dass Menschen die Umwelt verschmutzen oder Wälder abbrennen, die unsere einzige grüne Lunge sind. Das ist für mich diese Botschaft, dass das, was wir hier unten tun, von außen gesehen nicht wirklich logisch aussieht und das Falsche zu sein scheint. Und mehr will ich damit gar nicht sagen, als diese Perspektive zu transportieren, dass Leute sehen, wie das von außen aussieht.
Alexander Gerst, im November 2014 auf einer Pressekonferenz der ESA. Gerade ist er von seinem ersten Ausflug ins All zurückgekehrt, hat die Erde von außen gesehen, mit Abstand. Ein Planet mit Biomasse, Pflanzen und Tieren.
Wenn man so allgemein sagt, naja, alles, was sich bewegt oder eben in dem Sinne belebt ist, ist ein Tier, dann ist das biologisch sicherlich so, kulturell und philosophisch ist das immer ein Stück weit umstritten gewesen, weil insbesondere wir Menschen uns da immer in einem Kampf um unsere Selbstdeutung und Abgrenzung von den anderen Tieren befunden haben.
Der Mensch stellt sich über das Tier, nennt sich die Krone der Schöpfung, besteht auf einem Abstand.
Er erlaubt es uns, über bestimmte Probleme, die aus dem Miteinander mit anderen Tieren resultieren, nicht weiter nachdenken zu müssen, denn dann sind das ja nur Tiere, auch wenn sie uns in vielerlei Hinsicht ganz ähnlich sind. Das beginnt bei so etwas wie Fleischkonsum bis hin zur Ausnutzung der Arbeitskraft von Tieren. Und da könnte man sagen, da haben wir was davon gehabt, kulturgeschichtlich. Aber eben immer um den Preis, diese moralische Schuld auf uns geladen zu haben.
Ohne die Ausbeutung anderer Tiere hätten wir nie die Gesellschaften bauen können, in denen wir heute leben, sagt die Philosophin und Lyrikerin Mara Daria Kujukaru.
Das ist vielleicht temporär ein Vorteil, erweist sich aber perspektivisch auch als Nachteil. Und zum anderen glaube ich, dass es uns auch uns selbst entfremdet, weil wir nämlich uns, insofern wir eben auch Tiere sind, nicht erkennen lässt.
Als Philosophin widmet sie sich vor allem tierethischen und politischen Themen. Menschen und andere Tiere heißt ihr jüngstes Werk. Ein Plädoyer für eine leidenschaftliche Ethik. Sie spricht von Gewissensbissen, die keineswegs nur die Menschen des frühen 21. Jahrhunderts plagen. Schon immer gab es Stimmen gegen die Gedankenlosigkeit, mit der wir den anderen Tieren begegnen. Genauso wie es heute noch welche gibt, die von meilenweiten Unterschieden zwischen Mensch und Tier tönen.
Mit so jemandem kann man sich dann lange über Biologie streiten und der wird dann vielleicht auch zugeben, ja, biologisch, ne, dann sind wir von mir aus auch Menschenaffen, aber das heißt doch nochmal was anderes, jetzt spezifisch ein Mensch zu sein. Und was da eben mitschwingt, ist ein normatives Selbstverständnis von Menschen, das kulturell irgendwie eingelassen ist, das etwas mit Wert und Würde zu tun hat, mit Kulturfähigkeit. Und aber an der Stelle kann man immer wieder ansetzen und sagen, ja, selbst wenn man das stehen lassen möchte, kann man doch dann auch gerade im Hinblick auf das, was echte Brüche mit dem, was in unserer Kultur kultiviert wird, darstellt, ich sage es nochmal, Massentierhaltung, aber auch eine problematisch gewordene Tierversuchspraxis, kann man ja auch sagen, ja, selbst damit ist es doch anschlussfähig. Und da erstmal daran zu rütteln und zu sagen, wenn man diesen Abstand eben verringert zwischen Menschen und anderen Tieren und ihnen die gleiche oder zumindest in relevanter Hinsicht ähnliche moralische Berücksichtigung zukommen lässt, dann hat man damit den Menschen noch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, sondern vielleicht ist das Gegenteil der Fall. Und Darwin hat ja auch schon gesagt, dass die Humanität, also die Humanität des Menschen dann auf ihrem Höhepunkt angelangt sei, wenn der Mensch eben auch andere Tiere moralisch berücksichtigt.
Das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Die juristische Auseinandersetzung über Wahlplakate der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg in Zwickau geht weiter. Das Verwaltungsgericht Chemnitz hatte entschieden, dass die Plakate mit dem Slogan "Hängt die Grünen" trotz einer Verfügung der Stadt Zwickau nicht abgenommen werden müssen. Die Plakate müssten aber einen Abstand von 100 Metern zur Wahlwerbung der Grünen haben. Die Stadt will nun gegen den Gerichtsentscheid vorgehen. Komm mal ein bisschen näher zu mir. Baby, es hat Karte an mich. Komm mal ein bisschen näher zu mir. Komm mal ein bisschen näher zu mir. Komm mal ein bisschen näher. Komm mal ein bisschen näher. Komm mal ein bisschen näher zu mir. Komm mal ein bisschen näher. Komm mal ein bisschen näher. Komm mal ein bisschen näher zu mir.
Lieber nicht. Eine Armlänge Abstand. Besser mehr. Wie nah darf es überhaupt sein? 2 Meter? 1,50 Meter? Oder doch näher?
The worst thing, the worst pressure was the personal distance, because space is a communication.
Abstand ist Kommunikation. Der US-amerikanische Anthropologe Edward T. Hall in einem Vortrag 1972 an der Ball State University, Indiana. Er sucht nach dem Raum zwischen uns.
People can be made very anxious by other people, by strangers getting too close to them, particularly if they breathe in their face.
Menschen können durch Fremde sehr verängstigt werden. Besonders wenn sie zu nahe kommen. Man schützt sich davor, dass sie einem ins Gesicht atmen.
Bereits 1966 veröffentlicht Hall seine Studie zu den Distanzzonen. 4 Bereiche werden unbewusst von uns unterschieden. Die öffentliche Zone. Wir sind Zuschauer. Näher als 2,50 Meter gehen wir nicht ran. Die gesellschaftliche Distanzzone. Die reicht von 1,50 Meter bis 2,50 Meter. Der Abstand zu Fremden, Kunden oder Verkäufern. Gute Freundinnen oder sehr gute Kollegen dürfen die persönliche Distanzzone betreten, von 1,50 Meter bis 50 Zentimetern. Die intime Distanzzone, 50 Zentimeter und näher, ist engen Freunden, Familie oder Partnern reserviert.
Wir nutzen diese Abstände natürlich nicht nur, um irgendwie Sicherheit zu halten, sondern auch, um zu kommunizieren. Das heißt, wir gehen vielleicht um ein Argument ja stärker zu vertreten, vielleicht mal einen Schritt näher auf das Publikum zu und gehen einen Schritt weiter weg, um vielleicht wieder Distanz zu schaffen.
Dr. Robin Welch, Psychologe. Er forscht danach, wie Menschen die Distanz zu anderen regulieren. Dass wir sie brauchen, steht für ihn fest.
Es ist einerseits ein sehr explizites Kommunikationsmittel teilweise, aber kann auch sehr implizit sein. Und so, dass wir das nur am Rande mitbekommen, warum dann jemand mal einen Schritt weiter wegtritt oder so.
Auch wenn wir nicht wissen, warum. Wir haben ein ganz besonderes Gefühl dafür, wo andere Menschen stehen oder sich positionieren.
Genauso haben wir ein ganz besonderes Gefühl dafür, wo Menschen hinblicken. Ob man angeblickt wird, ob man nicht angeblickt wird. Es ist zum Beispiel so, dass wir Menschen näher an uns ranlassen, wenn wir ein bisschen wegblicken. Das hat damit zu tun, dass dann einfach die Intimität nicht so groß ist. Und das sehen Sie auch zum Beispiel, wenn Sie morgens mit der Bahn fahren. Dass man, wenn man Nase an Nase steht, sich nicht direkt anblickt. Weil wir haben sozusagen eine natürlich physische Distanz, die wir zu anderen Menschen halten, aber auch eine Art psychologische Distanz. Die reguliert sich dann je nachdem durch die physische Distanz voneinander, durch das Blickverhalten, aber auch durch den Gesichtsausdruck, wenn wir abweisend gucken. Dann haben wir ein bisschen Distanz geschaffen.
Die Erde 2021.
Caroline Kebekus Show. ARD, 17. Juni 2021.
Unter den BewohnerInnen des Planeten tobt ein erbarmungsloser Krieg um die gesprochene Lücke namens Klotteschlag. Dabei gibt es diese Lücke schon seit Menschengedenken. Oder sagt irgendwer von euch Spiegelei statt Spiegelei, ihr Honks?
Gender Gaga.
BeamtInnen.
ChefInnen.
MieterInnen.
ReporterInnen.
MinisterInnen.
Ich lobe mal die Lücke.
Die Lücke, die sprachliche. Den Knacklaut, den Stimmritzenverschlusslaut, den Kehlkopfverschlusslaut, den Einschaltknack, den Glottisschlag.
Gib ihn mir, gib mir den Glottisschlag, la, la, oh la la, gib mir den Glottisschlag.
Sorry, haben wir in unserem Land nicht wirklich wichtigere Probleme als solche lächerlichen Ideen?
Die Lücke ist ein neues Sprachinstrument, um Menschen sichtbar zu machen, die sich weder Mann noch Frau zuordnen lassen.
Friederike Sittler, Vorsitzende des Journalistinnenbundes, der 2019 das Projekt Genderleicht aus der Taufe hob.
Das Schöne an der Lücke ist, dass überhaupt Menschen darauf aufmerksam geworden sind, dass es Personen gibt, die weder Mann noch Frau sind, die von sich sagen, sie sind genderfluid. Das wussten wir ja im Grunde, viele von uns vorher gar nicht, dass es dieses Phänomen gibt. Und dadurch, dass wir jetzt so viel darüber sprechen, dass es diese Lücke gibt, das Sternchen, den Doppelpunkt, den Glottisschlag, dadurch haben wir natürlich auch eine gesellschaftliche Diskussion begonnen. Und das finde ich immer gut.
Gesellschaftliche Diskussion, aber auch Streit auf offener Bühne. Gender-Gaga, Sprachdiktatur, Sprachzersetzung oder gar Vergewaltigung der deutschen Sprache. Das sagen die Kritiker und Kritikerinnen. Die Sprache tut das, was sie schon immer getan hat, sich ändern, weil sie Raum lässt für Neues. Neue Worte, neue Bedeutungen, neue gesellschaftliche Entwicklungen.
Wir Frauen haben ja immer Wert darauf gelegt, durch die weiblichen Endungen sichtbar gemacht zu werden. Und das ist auch mein vorrangiges Interesse, erstmal als Frau wahrgenommen zu werden. Aber aus dieser Position heraus immer früher nur mitgemeint gewesen zu sein, bei generischem Maskulinum, finde ich es jetzt toll, dass Menschen auch wiederum sichtbar werden, von denen wir vorher nicht so richtig etwas wahrgenommen haben.
Eine Lücke, die Raum lässt für etwas, was eben zwischen den Geschlechtern liegt.
Eben die Menschen, die für sich sagen, sie sind weder Mann noch Frau, die auch nicht sie oder er genannt werden wollen, sondern die mit Vornamen angesprochen werden wollen, die nicht zugeordnet werden wollen. Das sind nicht nur die, die den Personenstand divers haben, sondern es sind eben viele Menschen, die sagen, nein, das stimmt für uns so nicht. Das biologische Geschlecht ist das eine, aber so dieses Konstrukt, das soziale Konstrukt auch von Mann und Frau, das stimmt für uns einfach nicht so.
Seit 2019 ist das Gender-Sternchen das Aufregerthema in Talkshows, in den Boulevardmedien und, sofern die AfD ans Rednerpult tritt, auch im Bundestag und in Landes- und Kommunalparlamenten.
Sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bigender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau.
Da wird mal munter heruntergerattert, was sich so alles in dieser Lücke verbergen könnte. Oder auch anscheinend seriös gefragt, ob eine Frauenquote im Bundestag auch dadurch erreicht würde, dass Transgender-Männer dort Platz nehmen. Lauthals wird beklagt, dass es doch wirklich wichtigere Themen als das Gendern gäbe, während man sich selber ständig und auch ungefragt daran abarbeitet.
Ja klar, es gibt Umfragen, die sagen, 71% der Deutschen sind gegen das Gender-Sternchen, 4% wissen nicht so richtig und 25% sind aber dafür. Das ist ja eine große Zahl. Man kann immer mit der Mehrheit argumentieren und sagen, 71% sind dagegen. Ja, aber 25% der Deutschen sind garantiert nicht genderfluid. Aber die sagen, ja, wir finden das richtig, dass die Menschen, die so sind, auch vorkommen in der Sprache. So, und dann ist es ein Aufreger, wenn dann in einem klassischen Nachrichtenmagazin plötzlich das Gender-Sternchen gesprochen wird. Und natürlich ist es eine Irritation. Allerdings, immer wenn Sprache sich verändert, irritiert sie zunächst einmal. Mich haben die gesamten Corona-Fachbegriffe auch irritiert. Mich irritieren auch englische Begriffe in der Sprache. Mich irritieren auch manche Floskeln, die bei uns immer wieder unterwegs sind. Also das Gender-Sternchen ist ein Konstrukt und ist sehr auffällig. Und insofern regt es Menschen dann auf. Die müssen sich verändern. Und ja, es war 2020 unglaublich erfolgreich. Und 2021 ist jetzt so die Phase von Abwehr.
Sehr geehrte XY-Frauen, sehr geehrte Batsch, sehr geehrte Femen, sehr geehrte Drag.
Erstaunlich, was alles in so einer Lücke drinstecken kann. Wie viel Platz und Raum sie bereitet, obwohl sie im wahren Sprachgebrauch keine 2 Minuten und 40 Sekunden lang ist, wie der Vortrag des AfD-Abgeordneten Steffen Königer in seiner Rede im Potsdamer Landtag im Juni 2016.
Also ich kenne jetzt keine Stoppuhr-Vorschriften, wie lange die Pause sein darf. Ich glaube, alle müssen das ausprobieren für sich und sich auch wohlfühlen mit dieser Sprache. Ich selber muss es auch immer noch mal wieder üben. Ich verwende auch nicht ständig den Glottisschlag, sondern nutze sehr oft die Beidnennung für Männer und Frauen, weil ich die Sprache auch präzise einsetzen möchte. Weil ich möchte nicht in jeder Gruppe von Menschen sofort annehmen, dass es da auch genderfluide Personen gibt. Also die inflationäre Verwendung des Glottisschlags finde ich nicht in Ordnung. Also bitteschön, Sprache präzise nutzen. Und das ist eben auch beim Glottisschlag der Fall. Und bei der Länge, also junge Leute können das teilweise inzwischen sowas von elegant und schnell und fix, dass es ja kaum noch zu hören ist. Das führt allerdings wiederum dazu, dass manche Menschen denken, das sei eine Abkürzung für Männer und Frauen. Also ich mache mir das Leben einfacher und mache mal kurz diese Lücke, dieses kurze Innehalten und dann habe ich Männer und Frauen erwähnt. Und genau das ist es eben nicht. Es ist keine Abkürzung. Es ist auch nicht das gesprochene I, das große I, sondern tatsächlich ist nur das Sternchen die Aufforderung zu sagen, genderfluide Personen. Und die habe ich dann insofern auch wiederum dadurch mit sichtbar gemacht. Ganz schön schwierig.
Das mit dem Geschlechtsunterschied unserer Modelle sind alle unisex. Also wir haben aber letztes Jahr in Palästina ein ganz einfaches Experiment gemacht. Wir haben in 2 Kreisen, 17 Meter, mit Studenten, die waren ganz jung. Wir haben erstmal Männer laufen lassen im Kreis und dann Frauen laufen lassen im Kreis. Und wir haben die Geschwindigkeiten, die Abstände berechnet. Und in einem anderen Experiment haben wir im gleichen Kreis alternieren, eine Frau, ein Mann. Was wir herausgefunden haben, ist, dass wenn die Männer unter sich sind, die bewegen sich ganz genau wie Frauen. Also die Dynamik ist genau die gleiche. Die Abstände sind symmetrisch, nach vorne, nach hinten. Wenn man das aber mischt, Männer und Frauen, dann ist die gesamte Gruppe deutlich langsamer. Liegt einfach daran, dass die Männer dann versuchen, vorsichtig zu sein, indem sie nicht so ganz nachkommen an den Frauen und andersherum.
Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
Kaum sind die letzten Worte eines Films im Fernsehen verklungen, dröhnen schon Werbung oder Trailer für die nächste Sendung, das übernächste Highlight aus dem Bildschirm. Der Abspann hat ausgedient. Keine Atempause, Fernsehen wird gemacht.
Also diese Lücke oder dieser Bruch zwischen dem Abspann eines Filmes, wo man nochmal Revue passieren lassen kann in Gedanken, bevor man die Filmwirklichkeit verlässt, in die reale Wirklichkeit hinausgeht. Das ist etwas, was mir persönlich sehr gut tut und ich glaube überhaupt für die Rezeption gut ist.
Yilmaz Civior. Seit 2015 ist er Direktor des Museum Ludwig in Köln.
Und deshalb brauchen wir auch im Museum quasi die Lücke zwischen den Bildern, um uns von einem Bild auf das andere Bild wieder vorbereiten zu können.
Das Museum Ludwig. Es beherbergt die drittgrößte Picasso-Sammlung der Welt, eine der wichtigsten Sammlungen zum deutschen Expressionismus, Schlüsselwerke der russischen Avantgarde, eine Sammlung zur Geschichte der Fotografie und Europas größte Pop-Art-Sammlung. Ausstellungsfläche 8000 Quadratmeter.
Es ist interessant zu überlegen, wie groß muss die räumliche Nähe der Bilder sein, um in einen Dialog zu treten. Und auch da gibt es nicht wirklich eine bestimmte Gleichung, wie die Bilder hängen müssen. Ich kann Ihnen aber ein Beispiel nennen. Wir hatten die Pop-Art die letzten, ich glaube, 4 Jahre in einer sogenannten Petersburger Hängung präsentiert. Das bedeutet, die Bilder hängen über und untereinander. Die ganze Wand ist quasi wie tapeziert mit den Bildern. Und wir haben das gemacht, weil wir denken, dass der Kontext, in dem diese Bilder entstanden sind und auch eine der Mitteilungen, die diese Bilder machen, denn es geht um Konsumwelt, es geht um das neue Lebensgefühl in den 1960er Jahren, dieser große Eindruck aus der Werbung, diese quasi Kakophonie der Sinneseindrücke, mit der sich diese Kunst der Pop-Art beschäftigt hat, die wollten wir auch in der Präsentation widerspiegeln. Das ist eine Wahrheit der Pop-Art.
Ein Über und Unter und Nebeneinander. Der Blick mag sich kaum entscheiden. Alles so schön bunt hier. Der Warhol, der Rauschenberg, der weiche schwedische Riesenlichtschalter von Klaas Oldenburg, die Frau mit der Umhängetasche von Dwayne Hansen, die Badewanne Nummer 3 von Tom Wesselmann.
Aber die Kunst hat ja nicht nur eine Wahrheit, sondern viele. Wenn Sie jetzt in die Pop-Art gehen, wir haben sie wieder neu präsentiert und da den Bildern mehr Raum gelassen, dann nehmen Sie vielleicht weniger diesen unmittelbaren, überwältigenden Werbeeffekt wahr, mit dem sich dieses Kunstwerk beschäftigt, sondern Sie nehmen eher vielleicht sogar etwas Kontemplatives wahr. Sie schauen vielleicht eher genauer hin, wie ist das denn gemalt? Es sind ja gemalte Bilder in der Regel oder Siebdruck. Und Sie schauen vielleicht eher nochmal formalästhetischer anders auf die Arbeiten.
Marina Schmink-Luciano. Ein Werk von Franz Gertsch aus dem Jahr 1975. Ein fotorealistisches Gemälde, 234 x 346 cm groß. Auf den ersten Blick anscheinend zwei Frauen, von denen wir kaum mehr als ihre Gesichter von der Seite sehen. Die eine niedergebeugt zu der anderen, die ihr den Kopf entgegenstreckt, die Lippen leicht geöffnet, bereit für den Lippenstift, den ihr die andere voll konzentriert aufträgt.
Eine intime Szene, die zum näheren Betrachten lockt und damit hinein in die Räume der Sammlung der Pop-Art.
Es gibt keine Regel von dem Betrachten von Kunstwerken, beispielsweise, dass man erstmal von weit weg und dann nah herangeht. Das handhabt auch jede Person, glaube ich, unterschiedlich. Ich verschaffe mir erstmal gern einen Überblick, um zu wissen, was steht mir denn bevor? Und dann tauche ich gerne ein in das Bild. Also ich schaue meistens erst von weiter weg, um zu wissen, auf was lasse ich mich da ein. Und dann freue ich mich aber auch, wenn ich wirklich mir die Details genau anschauen kann, wenn ich ganz genau herangehen kann.
Der Zwischenraum, sagt Yilmaz Civior, bringt den Besucher und die Betrachterin ins Spiel. Er öffnet ihnen Möglichkeiten, sich selbst zu positionieren. Und das geht eben nur mit Abstand.
Und die Bilder untereinander können mitunter auch einen Abstand gebrauchen. Beispielsweise, man schaut auf ein Bild, ist davon vielleicht sehr beeindruckt. Stellen Sie sich unser schönen Rothko vor, Mark Rothko. Da tauchen Sie in dieses Bild ein, in diese verschiedenen Malschichten. Das pulsiert quasi vor Ihren Augen. Und dann ist es ganz gut, wenn Sie zum nächsten Bild schreiten, dass Sie vielleicht eine Weißfläche haben, damit Sie vielleicht sich etwas neutralisieren, damit sie quasi mal eine Pause machen können, um dann vielleicht das nächste Bild, sei es ein Barnett Newman, der wieder anders funktioniert, obwohl er mit ähnlichen Mitteln vielleicht arbeitet, wahrnehmen zu können.
Weißfläche. Neutralisieren. Pausieren. Innehalten.
Eine Lücke, das kennen wir aus dem Alltag, wenn Sie, sagen wir, in einer Großstadt sind, dort permanent viele Eindrücke haben, wenn Sie da mal eine Lücke haben, also in einen Raum treten können, wo diese Eindrücke nicht vorhanden sind, da kann das durchaus zur Regeneration auch dienen und zum Aufatmen. Und so ist es auch die sogenannte Lücke zwischen den Bildern, dass Sie in dieser Lücke zwischen den Bildern auf sich selbst zurückgeworfen sind, durchatmen können und sich vielleicht wieder auf das nächste Bild vorbereiten.
Wenn Menschen Computerspiele spielen und sich dann virtuellen Welten treffen, dann ist es so, dass da schon so Abstandsregeln implementiert sind. Das heißt, wenn man sich zu nahe kommt, dann wird eine Person zum Beispiel ausgeblendet. Genauso wäre es natürlich schön, wenn ich ein intimes Gespräch führe in meinem Zuhause, dass ich dann weiter weg von Alexa gehen könnte, von einem Sprachassistenten, und dass dieser mir dann nicht mehr zuhört. Und da fängt es gerade an, dass wir diese Systeme sozusagen so gestalten, dass diese physische Distanz oder auch interpersonelle Distanz, sagen wir mal, zwischen einem selber und seinem Sprachassistenten respektiert wird. Denn natürlich ist es, wenn ich mit Technik interagiere, die sehr intelligent ist, auch darauf hoffe, dass nonverbales Verhalten oder Regeln, die wir in der normalen Kommunikation miteinander haben, dass diese auch von Maschinen respektiert werden.
Zurück im Forschungszentrum in Jülich. Am äußersten nordöstlichen Rand des Campus experimentiert man mit Gedränge. Fußgängerströme werden in stets neuen Szenarien simuliert. Der Wissenschaftler Mussine Schreibi deutet auf den Bildschirm seines Computers.
Man sieht hier, dass die weißen Kugeln, die gehen von links nach rechts und die gelben von rechts nach links.
Wieder ein Viereck. Ein Raum besetzt mit 100 Kugeln. Ein Durcheinander von Bewegungen in beiden Richtungen. Keine Strukturen erkennbar. Nur zwei Regeln gelten. Nicht zusammenstoßen und, wenn man sich zu nahe kommt, Richtung wechseln.
Wir lassen das ein bisschen laufen eine Weile und dann stellen fest, dass sich irgendwas entwickelt, ganz automatisch, ohne dass man das vorprogrammiert. Und zwar, es bilden sich Linien und das ist ein Phänomen, was man auch auf dem Weihnachtsmarkt merkt. Es bilden sich immer automatisch Linien, dauernd. Und das liegt einfach daran, dass Menschen, wenn sich ein Weg öffnet in der Masse, also wenn jemand jetzt gegen die Gehrichtung von den anderen geht, dann öffnet sich eine Lücke und dann geht man rein. Und die anderen gehen auch da rein in der Lücke und dann langsam oder peu à peu entstehen solche Linien.
Die Simulation zeigt in ihrem Verlauf eine organische Entwicklung. Ästhetisch anzuschauen. Sauber voneinander getrennt, beide Bewegungen. Die einen strömen nach links, die anderen nach rechts.
Es ergibt sich einfach, dass aus diesem chaotischen Zustand Ordnung entsteht. Aber wenn es keinen Weg geben würde, dann würden sie einen machen für sich.
Dafür muss ich aber den Raum um mich herum wahrnehmen, Abstände einschätzen und kalkulieren, wo Lücken sind oder sich bilden, in die ich mich hineinbewegen kann.
Das gelingt natürlich. Man kollidiert mit den anderen normalerweise nicht, sei denn man ist betrunken. Aber wenn man jetzt mit den anderen nicht kollidiert, dann ergeben sich solche Wege dann automatisch, denke ich mal. Manchmal klappt das nicht.
Und zwar dann, wenn der Raum voll besetzt wird.
Wir nehmen jetzt noch mehr Leute, 220. Und wenn wir das jetzt laufen lassen, eine Stunde lang, wir werden keine Linien sehen.
Keine Linien, keine Entwicklung, keine Bewegung, Stillstand. Es fehlen Abstand und Zwischenraum.
Drüben ist der Stau.
Unterwegs auf der A40 mit dem Autoexperten Professor Ferdinand Dudenhöfer.
Viele der Staus entstehen dadurch, dass Autofahrer unvernünftig ist. Also sich jetzt vorne irgendwo von der Baustelle nochmal reinzwängen, bedeutet nur, dass der sich reinzwängt, zwar die Lücke findet, aber die hinten, die sind die Leidtragenden, denn er verursacht einen Stau en masse und das automatische Fahren, der Computer, der vermeidet eben diese Staus, weil er es genau ausrechnet. Auch ganz lustig oder ganz interessant, es gibt ja schon länger diese Abstandshaltesysteme bei Autos, Sie können das einstellen und dann haben Sie Ihren Abstand, so wie er sinnvoll ist und wie er vorgeschrieben ist.
Auf der Suche nach der Kur. Hast du die Kuh gesehen?
Ja.
Da ist sie. Eiwille, ha? Bleib schön gemütlich.
Verhalten im Notfall, Kontakt mit Problemkuh.
Oh, jetzt kommt sie. Oh, jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Ja, welchen Weg schlag sie ein?
Bewahren Sie Ruhe, die Kuh ist Menschen gewohnt.
Ja, da geht es um den Abstand, den bestimmte Kühe ja auch selber einfordern.
Die Philosophin und Lyrikerin Mara Daria Kujukaru. Ihr Problemkuhgedicht, erschienen 2021 in ihrem Buch der Bestimmungen im Schöffling Verlag, erzählt von Yvonne. So hieß die braun-weiße Hausrindkuh, die im Sommer 2011 mediale Aufmerksamkeit errang, weil sie aus menschlicher Obhut entwich und über mehr als 3 Monate nicht eingefangen werden konnte, da sie sich versteckt hielt.
Wir denken an Yvonne, aber es gibt etliche dieser Kühe, die auf eine gewisse und ihnen eigene Art und Weise Widerstand leisten. Und das auch zu respektieren. Es ist ja ganz oft so, dass in dem Moment, wo Tiere uns Widerstand leisten, das auf einmal ein Problem wird. Das würden wir bei Menschen erstmal als eine gerechtfertigte Äußerung eines Interesses akzeptieren müssen, weil wir da eben sagen, jeder hat da erstmal prima facie ein Recht auf seine eigene Perspektive. Und dass wir die da so regelmäßig frustrieren und uns eben nicht auf die anderen und ob das jetzt ein Problem Kuh oder ein Problem Hund oder ein Problem Bär ist, einlassen, das finde ich schon irritierend.
Abstand als Widerstand. Die Lücke als Garant für einen Freiraum, als Schutz vor Übergriffigkeiten vom Menschen auf das Tier.
Da hat dann irgendwie die französische Bulldogge einen Instagram-Account und ich weiß nicht wie viele Follower und damit soll eine Tierliebe ausgedrückt sein. Und es wird völlig verkannt, dass es sich dabei um eine Qual, also bei dem Hund, um eine Qualzucht schon handelt und dass der Hund auch wirklich gar kein Interesse an einem Instagram-Account hat und Menschen sich oft auch mit ihren Haustieren auf eine Art und Weise identifizieren, vielleicht sogar schmücken, die eher der Verbreitung eines menschlichen Selbstverständnisses entspricht, als der Anerkennung dessen, was das tierliche Gegenüber wirklich ist.
Nur mit Abstand gibt es auch ein Gegenüber, dem man sein Anderssein zubilligt und im besten Fall auch lässt, was auch in Ruhe lassen meint. Haustiere, die bevorzugten Objekte unserer Tierliebe, haben da selten eine Chance. Und die anderen, die Wilden auch nicht. Die haben gefälligst Abstand zu halten, zu uns und unserer Welt. Wie auch im Dezember 2019 im Bundestag vom AfD-Abgeordneten Carsten Hilse zu hören war.
Wir befinden uns im Interessenkonflikt Mensch-Wolf, im Spannungsfeld zwischen menschlichen Siedlungen mit Weidetieren und sicheren Kindern einerseits und hungrigen Wölfen andererseits.
Für die Wölfe ist es schwierig geworden, sich in einer Landschaft zu orientieren, in der wir alles mit Tieren oder das meiste an Land mit Tieren vollgestellt haben, die wir unsererseits ja wieder ausnutzen. Also dieser sehr bemühte Schutz des Nutztiers gegen den Wolf, nur damit wir diese Tiere dann am Ende ausnutzen dürfen. Aber die Wölfe, glaube ich, sind erstmal sehr anpassungsfähig. Und wenn wir uns an bestimmte Regeln halten würden, wäre ein Auskommen nicht nur möglich, sondern auch im Hinblick auf die Leistungen, die Wölfe für die Erhaltung bestimmter Ökosysteme bringen können, wünschenswert, scheint mir. Das bedeutet aber für uns tatsächlich auch eher einen Rückzug aus bestimmten Gebieten. Dazu sind wir momentan, wie es aussieht, gesamtgesellschaftlich nicht bereit. Das ist bedauerlich und nicht nur wegen der Wölfe.
Lang, kurz, lang, kurz. If it ain't got that swing und so weiter. Interessanterweise habe ich irgendwann mal ein Interview von Louis Armstrong gelesen, wo er auf dieses Phänomen angesprochen wurde, diese Do-Wa-Bu-Ba-U-Ba-U-Ba-Gefühl. Und er hat einfach dazu gesagt, das haben wir erfunden, damit die Weißen das nicht sofort nachmachen können.
Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing.
Als man zum Beispiel noch keine mechanische Kühlung hatte, baute man ja die Häuser beispielsweise in Andalusien, in der maurischen Architektur, sehr abstandsabgestimmt, damit Gebäude sich eben gegenseitig Schatten verschaffen. Und so diese Hitze, die dort in großen Teilen des Jahres herrscht, eben draußen bleibt bzw. erträglich bleibt.
Abstand, Zwischenraum. Nicht nur, um hindurchzuschauen in Städten und Dörfern. Abstände sind von jeher wichtige Planungsaspekte, sagt die Bauingenieurin und Professorin an der Uni Siegen, Lamia Messari-Becker.
Wir halten ja Abstand aus verschiedenen Gründen, ob das zu einer Gefahrenlinie wie ein Fluss ist, ob das räumlich auch betrachtet, dass ich Wohnen und Gewerbe vor allen Dingen lautes Gewerbe, Industriegewerbe, versuchen zu trennen. Das heißt, die Flächennutzungspläne definieren sozusagen für uns, wo sind die Räume für Wohnen, wo ist es vielleicht ein gemischtes Gebiet, wo ist ein Raum für Industrie. Auch das ist eine räumliche, vernünftige Trennung. Und wir haben auch Abstände innerhalb von Wohnbebauungen. Wenn wir zum Beispiel freistehende Gebäude planen, dann gibt es ganz klar Abstände zu Nachbarschaften, 3 Meter zum Beispiel.
Lars Wittstock, Bauherrenbegleitung. Also, wegen der Abstandsflächen, ganz einfach. Faktor F aus der Landesbauordnung oder aus dem Bebauungsplan multipliziert mit Gebäudehöhe H. Gebäudehöhe ist Höhe bis zum Dach plus Dachhöhe HD. Da kommt es aber auf die Neigung an. Das muss man sich nochmal genau anschauen. HD muss dann noch mit FD multipliziert werden. FD steht auch in der Bauordnung. Eigentlich ganz einfach, wenn man sich das einmal anguckt. Danke, schönen Abend, ciao.
Mal ist es die Privatsphäre, mal ist es der Schallschutz, mal ist es auch der Schutz der Menschen vor Brandüberschlag, dass ein Brand aus einem Gebäude nicht rüberkommt. Insofern sind solche Abstände Standard. Und ja, wir müssen natürlich auch mit den Entwicklungen gehen. Wenn wir Städte nachverdichten, vielleicht können wir Abstände verringern, aber ohne, dass wir Grünfläche opfern, ohne, dass wir Klima in der Stadt beeinträchtigen. Und in mancherorts ist natürlich auch mehr Abstand gewollt und sinnvoll. Wir sehen ja auch, je nach Wetterextreme, je nach Situation, müssen wir diese Abstände tatsächlich, je Standort auch übrigens, neu definieren, neu verhandeln, wenn Sie so wollen. Sowohl mit der Natur als auch mit den Nutzern, die umliegen.
Schneisen für Kühlung und Lüftung einer Stadt, damit ihr nicht die Puste ausgeht. Eine Lunge für die Stadt oder auch mehrere. Freiraum zum Atmen, zum Leben.
Im übertragenen Sinne ist die beste Lücke immer ein Freiraum für Grün, Aktivitäten, für Kommunikation, für Begegnung. Also eine Lücke, die ich nicht bebaue, eine Lücke, die für Grün ist, für Sport, für Kommunikation, für Begegnung, ist für mich am Ende gar keine Lücke. Also die ist eher ein sozialer Raum, wenn man das auch entsprechend gestaltet. Also es gibt für mich nie eigentlich eine absolute Lücke. Es gibt aber immer eine Funktion, die ich damit klugerweise verbinden kann.
Beim neuen Tesla Model 3 ist es so, wenn Sie in die Nähe des Autos kommen, dann kommt der Griff des Wagens plötzlich raus. Und damit ist es die Nähe sozusagen ein weiteres Informationskriterium für Mensch-Technik-Interaktion.
Wir haben dieses Experiment, was ich jetzt gerade erzählt habe, von Palästina, haben wir auch in anderen Ländern gemacht. Wir haben es in Deutschland gemacht, in Indien, in China und in Japan. Das gleiche Experiment. Das sind immer Studenten, die laufen im Kreis. Und es werden immer mehr und immer mehr. Und man will sehen, wie ändert sich denn der Abstand und wie ändert sich denn die Geschwindigkeit. Bei den Indern zum Beispiel sieht man, dass auch bei großen Dichten, sie sind immer noch schneller als bei den Deutschen. In Japan ist es noch ein bisschen langsamer als in Deutschland. Und das sind ja natürlich kulturelle Unterschiede in einem Experiment unter Laborbedingungen.
Und nicht nur im Labor des Forschungszentrums Jülich. Das merkte auch Mussine Schreibi, der Informatiker, der unter anderem Fußgängerbewegungen simuliert und analysiert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir aufgefallen zweimal. Und zwar, als ich nach Deutschland gekommen bin und als ich ein paar Jahre später nochmal Urlaub in Marokko machen musste. Und zwar an den Schlangen ist einfach so, dass die Abstände hier ein bisschen deutlich größer sind als in Marokko im Allgemeinen. Und das ist unabhängig, ob jetzt eine Frau oder ein Mann ist, die Abstände sind an der Schlange kleiner. Das stört niemanden. Mich hat das dann gestört irgendwann mal, weil ich jetzt war ein paar Jahre schon hier und ich fand das plötzlich unangenehm. Insofern unangenehm, weil man auch dann, man lässt jetzt ein bisschen Platz und dann kommt jemand und drängelt und geht da rein. Und das ist ganz normal, weil ist zu viel Platz da. Und dann ist das ein bisschen langsam und dann man versteht, ach so, okay, so läuft das aber nicht. Man muss schon näher kommen.
Rechts sind Bäume, links sind Bäume und dazwischen Zwischenräume. Und in jedem Zwischenraum, man glaubt es kaum, steht noch ein Baum.
Also es scheint mir, je länger ich darüber nachdenke, ein sehr betriebsamer Ort zu sein, der Zwischenraum.
Das war Zwischenraum, Lob der Lücke, von Ulrich Biermann und Veronika Bock. Es sprachen Rebecca Madita Hund und Volker Hengst. Ton und Technik, Gunther Rose, Caroline Thon und Jens Müller. Regie, Susanne Krings. Redaktion, Klaus Pilger. Produktion, Deutschlandfunk 2021.